Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Ägypten sind die Spannungen zwischen Christen und Muslimen erneut eskaliert. Hunderte Muslime waren gestern Abend vor eine Kirche in Kairo gezogen. Dort kam es zu Ausschreitungen. Mindestens 12 Menschen wurden getötet, mehr als 230 verletzt. Die Polizei nahm 190 Menschen fest. Die ägyptische Regierung kündigte nach einer Krisensitzung ein hartes Vorgehen gegen Unruhestifter an. Bundesaußenminister Westerwelle forderte Kairo auf, religiöse Minderheiten zu schützen.
Straßenschlacht zwischen Christen und Muslimen im Zentrum von Kairo am späten Nachmittag. Mit Steinen versuchen beide Seiten, die anderen zu vertreiben. Erst vor 2 Monaten gab es ähnliche Auseinandersetzungen in Kairo. Das Militär schickt am Mittag weitere Soldaten in den Stadtteil Embaba. Die Soldaten sperren die Straßen in der Nähe der ausgebrannten Kirche ab. Denn aufgebrachte Muslime und Christen drohen auch hier erneut aufeinander loszugehen. Später feuert das Militär Warnschüsse ab. Wir haben gesehen, dass Leute gestern die Kirche zerstören wollten. Es geht um eine Christin, die zum Islam konvertiert ist und einen Muslim geheiratet hat. So ging es los. Es gab viele Schießereien. Angeblich soll die Frau hier festgehalten worden sein. Deswegen wurde die Kirche angegriffen. In der Nacht zum Sonntag kommt die Feuerwehr spät und versucht mit Mühe, die Flammen einzudämmen. Doch das Gebetshaus der Christen brennt im Innern fast komplett aus. Die Kopten waren schon in der Vergangenheit mehrfach das Ziel von Anschlägen. Die latenten Spannungen schlagen immer wieder zum Beispiel wegen Ehen zwischen Christen und Muslimen in Gewalt um. Dagegen will die Militärregierung mit aller Härte vorgehen und jeden, der religiöse Konflikte schürt, vor ein Militärgericht stellen.
Weitere Informationen zum neuen Gewaltausbruch zwischen Kopten und Muslimen in Ägypten finden Sie auch auf unserer Internetseite unter tagesschau.de. Die syrische Armee versucht weiter mit allen Mitteln, die Proteste gegen Staatschef Assad einzudämmen. Menschenrechtler berichten, dass Panzer jetzt auch in Tafas eingerückt sind. In der drittgrößten syrischen Stadt Homs hätten Soldaten 3 Stadtviertel gestürmt. Es habe Festnahmen gegeben. Ein 12-jähriges Kind soll ums Leben gekommen sein. Gestern hatte das Militär die Küstenstadt Banyas besetzt. 6 Zivilisten seien getötet und Hunderte festgenommen worden.
Auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind am Wochenende erneut tausende Flüchtlinge aus Nordafrika angekommen. Eines der Schiffe mit mehr als 400 Menschen an Bord lief am frühen Morgen auf einen Felsen auf. Daraufhin brach Panik aus. Viele Passagiere sprangen ins Wasser, unter ihnen auch Frauen und Kinder. Die Küstenwache konnte aber alle Menschen in Sicherheit bringen.
Die Bundeswehrreform des zurückgetretenen Verteidigungsministers zu Guttenberg wirft weiterhin Fragen auf. Am Wochenende war aus der Union die Forderung laut geworden, die Aussetzung der Wehrpflicht nach einigen Jahren zu überdenken. Zu Guttenberg hatte sie ursprünglich mit Einsparungen begründet, später aber Kostensteigerungen eingeräumt. Der neue Verteidigungsminister de Maizière soll bis 2014 bei der Bundeswehr 8,3 Milliarden Euro einsparen.
Sparen und reformieren. Thomas de Maizière steht vor einer Mammutaufgabe. Statt 250.000 soll es künftig unter 185.000 Soldaten geben. Die genaue Zahl lässt er noch offen.
Bis zu 185.000, in der Zahl ist alles drin. Man kann nicht nur nach dem Geld gucken, man kann nicht nur nach dem Bedarf gucken und man kann nicht nur nach den jungen Leuten gucken, die man kriegt, sondern das muss zusammenpassen.
Einen Ansturm von Freiwilligen erlebt die Bundeswehr derzeit nicht, im Gegenteil. Zu karg ist der Lohn und zu unsicher sind die Aussichten, kritisiert der Wehrbeauftragte.
Für die, die schon drin sind, gibt es keine Plansicherheit und für die Planungssicherheit und für die, die zur Bundeswehr kommen sollen, die wir anwerben wollen, gibt es sie erst recht nicht.
Nicht nur gründlich, auch schnell soll seine Strukturreform sein. Da zu Guttenberg ein großes Durcheinander hinterlassen habe, will die FDP dem Neuen nun Spielraum geben.
Die Bundeswehr braucht eine längere Zeitachse, weil doch zu große Herausforderungen auf die Strukturen zukommen werden. Und hier kann man das Kind wirklich nicht mit dem Bade ausschütten dann.
In der Union fürchtet mancher gar, dass am Ende die Wehrpflicht womöglich doch nicht auf Dauer ausgesetzt bleiben kann.
De Maizière steht unter immensem Zeitdruck. Er muss das verteidigungspolitische Vermächtnis seines Vorgängers zu Guttenberg umsetzen. Der hatte zwar zum 1. Juli die Wehrpflicht ausgesetzt, nicht aber die Reformen hinreichend vorbereitet. So sehen es nicht nur viele Generäle. Bis Ende Mai will de Maizière jetzt die Eckpunkte der neuen Reform bekannt geben.
Die Kurskorrektur bei der FDP hat jetzt auch Konsequenzen für den Fraktionsvorstand. Er soll schon am Dienstag neu gewählt werden und nicht wie bisher geplant im Herbst. Die Fraktion berät zur Stunde in Berlin über eine entsprechende Einigung zwischen dem designierten Parteichef Rösler und Fraktionschef Homburger. Diese war nach der Wahlschlappe in ihrem Bundesland Baden-Württemberg in die Kritik geraten. Live aus Berlin dazu jetzt Reinhard Becker.
5 Tage vor dem Parteitag der Liberalen macht der künftige FDP-Vorsitzende Philipp Rösler ernst mit der angekündigten personellen Erneuerung. Obwohl die Satzung das nicht vorsieht, wird die FDP-Bundestagsfraktion wohl schon übermorgen eine neue Spitze wählen. Nach der nur äußerst knappen Wahl von Birgit Homburger zur Landesvorsitzenden gestern in Baden-Württemberg gilt ihre Wiederwahl als Fraktionsvorsitzende als wenig wahrscheinlich. Nicht nur der neue Parteivorsitzende wünscht sich dafür jemanden mit mehr Profil und Durchsetzungskraft. Von einer Kampfkandidatur ist also auszugehen. Kandidatennamen wird es möglicherweise noch am späten Abend geben. Damit zurück nach Hamburg.
In Rheinland-Pfalz ist der Weg für die erste rot-grüne Landesregierung frei. Auf dem Parteitag in Neuwied billigte die Grünen-Basis den Koalitionsvertrag mit großer Mehrheit. Die Debatte war begleitet von Protesten. Dabei ging es vor allem um ein Brückenbauprojekt und geplante Einsparungen in der Justiz. Die SPD hatte dem Vertrag bereits gestern zugestimmt. Er soll am Mittwoch unterzeichnet werden.
Morgen beginnt in Deutschland die Volkszählung. Von etwa 10% der Bevölkerung werden persönliche Daten wie Schulabschluss oder Migrationshintergrund erhoben. Die repräsentativ ausgewählten Einwohner sind zur Auskunft verpflichtet. Der Staat erhofft sich von der ersten Volkszählung seit 24 Jahren Planungssicherheit, etwa für den Wohnungsbau. Datenschützer kritisieren, dass die Fragen weit über die Anforderungen hinausgingen, die die EU festgelegt hatte.
Wie viele Menschen leben im wiedervereinigten Deutschland? Was arbeiten sie? Haben sie Kinder, ein Haus oder eine Wohnung? All das will der Staat wissen beim Zensus 2011. Viele Daten liefern Einwohnermeldeämter und die Bundesagentur für Arbeit. Und auch alle 17,5 Millionen Immobilienbesitzer erhalten einen Fragebogen. Zusätzlich starten bundesweit ab Montag 80.000 sogenannte Interviewer ihre Befragung. Der Termin wird schriftlich angekündigt, dann klingeln sie mit offiziellen Ausweisen bei jedem 10. Bürger und wollen unter anderem wissen, welchen Familienstand haben sie, wie viele Personen leben insgesamt in ihrer Wohnung und zu welcher der folgenden Religionen, Glaubensrichtung oder Weltanschauung bekennen sie sich. Auch wenn die Beantwortung dieser Frage als einzige freiwillig ist, die Teilnahme am Zensus ist Pflicht. Bei Verweigerung droht ein Bußgeld von mindestens 300 Euro. Allerdings muss niemand einen Volkszähler in die Wohnung lassen. Der Fragebogen kann auch per Post oder im Internet online ausgefüllt werden. Datenschützer kritisieren eine solche umfangreiche Erhebung.
Weil mithilfe dieser Volkszählung eine Datenbank entsteht, die es in Deutschland bisher noch nicht gab und in der mithilfe von Ordnungsnummern namentlich verzeichnet ist, wer alles zum Beispiel in Frauenhäusern lebte, in Gefängnissen sitzt, in psychiatrischen Anstalten und so weiter. Wir sind der Meinung, eine solche Datenbank darf es aufgrund des Risikos von Datenmissbrauchs und Klaus gar nicht erst geben.
Im Mai 2017 wollen die Statistiker sämtliche Daten löschen. Mit den ersten Ergebnissen rechnen sie schon Ende nächsten Jahres.
In Garmisch-Partenkirchen ist heute über die Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2018 abgestimmt worden. Die Auszählung der Stimmen läuft noch. Bislang zeichnet sich eine knappe Tendenz für Olympia ab. Bei dem Bürgerentscheid geht es um die Frage, ob die gemeinsame Bewerbung mit München fortgesetzt werden soll. Das Ergebnis ist zwar rechtlich nicht bindend, ein Nein könnte aber die Chancen beim Auswahlverfahren schmälern. Der FC Augsburg kann für die Fußball-Bundesliga planen. Die Schwaben gewannen am vorletzten Spieltag der zweiten Bundesliga mit 2:1 gegen den FSV Frankfurt. Damit sind sie mit 3 Punkten Vorsprung und der deutlich besseren Tordifferenz nur noch theoretisch von Platz 2 zu verdrängen.
Der THW Kiel ist zum 7. Mal deutscher Handball-Pokalsieger. Ein hart umkämpftes Finale gegen den Erzrivalen aus Schleswig-Holstein, gegen die SG Flensburg-Handewitt. Kiel machte weniger Fehler und
hatte den besseren Torwart in Thierry Ormeyer. Hatte vor allem die entsprechende Motivation nach einer bislang verkorksten Saison. Keine Chance in der Meisterschaft, in der Champions League ausgeschieden, aber nun immerhin den Pokal gewonnen. Am Ende mit 30-24 gegen die SG Flensburg-Handewitt.
Mit der traditionellen Auslaufparade ist am Abend in Hamburg der Hafengeburtstag zu Ende gegangen. An der Parade nahmen neben den russischen Großseglern Seedorf und Krusenstern auch mehrere Kreuzfahrtschiffe wie die Queen Mary II teil. Insgesamt beteiligten sich 330 Schiffe an dem weltgrößten Hafenfest und es kamen mehr als 1,5 Millionen Besucher in die Hansestadt, so viele wie nie zuvor.
Der Kunstsammler und Fotograf Gunter Sachs ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Nach Angaben der Familie beging er Selbstmord, weil er festgestellt hatte, dass er an Alzheimer erkrankt war. Sachs stammte aus einer industriellen Familie. In den 60er Jahren erregte er vor allem durch seinen extravaganten Lebensstil Aufsehen, aber auch durch seine Ehe mit Brigitte Bardot, die allerdings nur 3 Jahre hielt.
Er liebte das Leben und die Frauen. Gunter Sachs, Millionenerbe, Kunstmäzen und Fotograf. In den 60er Jahren machte er Schlagzeilen als Playboy, auch durch seine Ehe mit Brigitte Bardot.
Ich glaube, zum Playboy haben mich die Zeitungen abgestempelt. Hingegen zum Kunstsammeln kam ich aus mir selbst und aus Liebe zur Kunst.
Erst nur ein Hobby, später war Gunter Sachs der Erste, der die Werke von Pop-Art-Künstler Andy Warhol in Europa ausstellte. Der Sohn eines Motorenfabrikanten hatte Mathematik und Wirtschaft studiert, baute eine Modekette auf. Gunter Sachs hatte Geschäftssinn und viele Talente. Unter anderem war er auch als Fotograf erfolgreich. Sein Lieblingsmotiv: hübsche Frauen. Tatsächlich ist er über 40 Jahre mit einer Frau verheiratet gewesen, dem ehemaligen Model Mirja Larsson. Trotzdem pflegte er sein Image als Lebemann und wagemutiger Motorradfahrer.
Ich bin nie mit Helm gefahren, auch heute nicht. Und ich sage immer, wenn das Geräusch fehlt und der Wind fehlt, ja, dann ist das so fahl wie ein Kuss von der Tante, so ungefähr.
Als er 15 Jahre alt war, erschoss sich sein Vater auf einer Jagdhütte. Gestern hat die Polizei Gunter Sachs in seinem Chalet im schweizerischen Gstaad tot aufgefunden. Auch er hat sich selbst das Leben genommen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 9. Mai.
Das Hoch über der Ostsee bestimmt auch zu Beginn der kommenden Woche unser Wetter. Trockene, warme Luft strömt heran. Erst am Dienstag und am Mittwoch breitet sich feuchtere Luft aus, das Hoch wird schwächer, das Schauer- und Gewitterrisiko steigt dann an. In der Nacht ist es gering bewölkt oder klar, über den äußersten Westen ziehen Wolkenfelder. Am Tag viel Sonne, hier und da ein paar Schleierwolken, über den Westen und Nordwesten ziehen mitunter etwas dichtere Wolkenfelder. Im äußersten Westen sind am ehesten einzelne Schauer möglich. Der Wind wird schwach bis mäßig, in freien Lagen auch frischer Ost- bis Südostwind. In der Nacht 15 Grad ganz im Westen und 3 Grad an den Alpen. Am Tag 20 bis 28 Grad, bei auflandigem Wind bleibt es an den Küsten kühler. Am Dienstag neben Sonne auch ein paar Wolkenfelder oder Quellwolken, die zwischen Schwarzwald und Nordsee einzelne Gewitterschauer bringen. Am Mittwoch Sonne und Wolken, im Nordwesten ist es trocken, sonst einzelne Gewitterschauer, am Donnerstag gebietsweise kräftige Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr mit Tom Buro. Darin Kampf der Religionen, wie gefährlich die Unruhen zwischen Christen und Moslems für das neue Ägypten sind. Und Gentleman Playboy, das bewegte Leben des Gunter Sachs.